Ja, ich gebe natürlich die Grüße gerne nach Hermsdorf wieder zurück weiter und ich soll vor allen Dingen euch ganz herzlich grüßen von den Hermsdorfern. Das haben sie mir nämlich letzte Woche aufgetragen, wo ich das schon mal angekündigt habe, dass ich dann nächste Woche in Gera bin. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich sehe so relativ viele bekannte Gesichter, was mich freut, aber auch ein paar neue Gesichter, die ich jetzt so nicht unbedingt vor Augen habe. Und das freut mich auch. Und ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was für mich nicht ganz neu ist, wie man manchmal so sagt. Es ist ein Vers, der bei mir überm Schreibtisch hängt. Man muss sagen, immer noch. Denn ich habe euch das mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch sich daran noch erinnern kann, aber wenn ihr an der Seite lest, dann seht ihr einen Ort und ein Datum. Und zwar ist das eine Karte von dem Einführungsgottesdienst von mir. Und zwar, kann jemand lesen das Datum? Genau, 27. Januar und jetzt kommt es 2013. Ja, also man muss dazu sagen, ich war da schon ein paar Monate da und im Dienst, aber wir mussten halt irgendwann so ein Datum finden mit drei Gemeinden, wo wir das auch an einem Ort hinkriegen und das nicht in der Weihnachtszeit ist oder so. Und wir waren damals, wie man so schön sagt, auf neutralem Boden im Bürgerhaus in Reichenbach. Und ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass er da definitiv mit dabei war? Mal Hand hoch. Das sind doch einige von euch, ja, okay. Und dieser Vers, damals hat der Bernd Kannwischer gepredigt, wenn ich mich noch richtig erinnere, er hat uns dieses Bild mitgebracht von dieser offenen Tür hier. Ihr lest da auch diesen Vers, lest ihn gleich noch mal ein bisschen mehr im Zusammenhang vor. Und mir ist das hängen geblieben, deswegen habe ich mir das auch über den Schreibtisch gehängt. Und das ist ein Text aus den 7-Cent-Schreiben aus der Offenbarung, aus dem Schreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und ich lese euch das noch mal vor mit dem Vers davor. Da heißt es, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also das so der Vers, über den ich dann nach 10 Jahren, ziemlich genau 10 Jahren und 2 Wochen, auch mal selber predigen will. Und ich habe euch 4 Gedanken mitgebracht, die mir dazu neu gekommen sind, auch nach längerer Zeit. Und der erste Gedanke ist eben die kleine Kraft. Wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört, es wurde schon angesprochen. Und das ist jetzt auch so ein größeres Phänomen in Deutschland, wenn ihr mal euch die Rolle von Kirche anguckt. Wir hatten jetzt vor einigen Monaten schon dieses kritische, diesen kritischen Punkt erreicht, wo die Mehrheit der Deutschen nicht mehr einer Kirche zugehört. Ja, das habt ihr sicherlich irgendwo mal mitbekommen oder so. Das ist uns hier in Ostdeutschland schon länger vertraut. Ja. Wir kennen das eigentlich nicht anders von diesen Größenverhältnissen, dass irgendwo auch wir merken, wir sind hier eigentlich ein Missionsland. Da ist der Wunsch auch, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil viele, viele, viele noch eigentlich überhaupt keine großen Berührungspunkte mit Glauben hatten. Und das, was sie vielleicht über Kirche wissen, wissen sie aus irgendwelchen komischen Fernsehserien und Filmen. Und das ist manchmal, das wisst ihr selber viel besser, ist manchmal ziemlich krude. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass wir ja nur tatsächlich begrenzte Kraft haben. Begrenzte Finanzkraft, begrenzte Zeit, begrenzte Mitarbeiter, wenn wir uns umgucken in der Gemeinde. Und all das beschäftigt uns ja auch. Das ist bei uns in Hermsdorf so, das wird bei euch nicht so viel anders sein. Und ich denke, das beschäftigt auch viele Gemeinden grundsätzlich. Denn wir brauchen ja irgendwie eine Zukunft als Gemeinde. Und darum ist ja die Frage, wo kommen denn die Leute her, die hier auch mitmachen und mitgestalten, wenn wir mal ein paar Jahre nach vorne denken? Wo wir so merken, ja, okay, wir kriegen das zwar gerade noch hin, aber wie das in 5 oder 10 Jahren ist, keine Ahnung. Ja? Und ich weiß, das beschäftigt viele, diese Fragen. wer kann denn das weiterführen, auch mitarbeiten? Denn wir alle haben ja nur begrenzte Kraft. Das hat auch nicht so unbedingt nur was mit dem Alter zu tun, sondern das ist was, was ich zum Beispiel auch merke. Meine Frau und ich, wir haben jetzt immer noch oder wie auch immer, wir haben zwei kleine Töchter. 2 Jahre und 4,5 Jahre sind die jetzt inzwischen. Und wir merken, das kostet uns echt viel Kraft. Und wir sind beide noch nicht so alt, aber wir haben nicht mehr so viel Kraft für bestimmte Aufgaben, wie das sonst immer war, wie wir das gewohnt sind. Gerade jetzt so in der Erkältungszeit und so weiter, könnt ihr euch vorstellen oder wisst ihr das von zu Hause oder wie auch immer, das kostet richtig auch körperlich Kraft. Wir fallen abends auch wirklich todmüde ins Bett und da sind keine Reserven. Ja? Und die von euch, die vielleicht schon älter sind und körperlich auch was haben, was sie echt zwickt und was euch irgendwo die Kräfte raubt, ihr wisst das auch. Und manchmal ist das was, was einen traurig macht, wenn man so sieht, was man alles nicht mehr hinbekommt. Manchmal ist das enttäuschend, dass wir selber merken, wie wir uns an unsere Grenzen stoßen. Aber wir müssen uns deswegen umso mehr überlegen, was machen wir denn mit der kleinen Kraft, die wir haben? Denn man könnte ja jetzt sagen, okay, dann ist es ja auch egal, wofür wir die raushauen, aber das ist es ja nicht. Wenn man wenig Kraft hat, muss man ja umso besser überlegen, was mache ich denn damit? Und dann macht es keinen Sinn, wenn wir irgendwelche geschlossenen Türen an denen rütteln und einrennen wollen, weil da verschwenden wir nur unsere Kraft. Und deswegen müssen wir immer wieder neu überlegen, was ist das, was wirklich wichtig ist, was ich jetzt tun sollte mit meiner kleinen Kraft. Und wenn uns das irgendwo bewusst wird, dann darf uns das gerne auch ein Stück weit demütig machen. Und dann gilt es auch darum, neu zu vertrauen damit. Und zwar auf den zweiten Gedanken, den ich uns mitgebracht habe. Und zwar, da ist eine kleine Kraft, aber da ist auch eine große Verheißung. Und auf die vertrauen, das ist auch wichtig. Er heißt ja, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Jeder von euch, der irgendwie Verantwortung trägt, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob jemand bei euch Facility Manager irgendwo ist, das ist ja so Neudeutsch für Hausmeister, das ist ja der Albtraum für jeden, der da Verantwortung hat, wenn man eine Tür nicht mehr zuschließen kann. Ja? Irgendwie Schloss kaputt oder so, jetzt steht das immer offen, da muss ich ja aufpassen, dass da keiner und so weiter. Aber das ist hier nicht gemeint. Ja? Also eine Tür, die keiner mehr zuschließen kann, nicht, dass da das Schloss kaputt ist, sondern gemeint ist eine Tür, eine offene Tür für das Evangelium, also eine missionarische Chance. Das ist ein übertragendes Bild gemeint. Wo haben Menschen offene Türen, dass wir sie erreichen können mit der Botschaft von Jesus? Und damals war das so in Philadelphia in der Gemeinde, sie haben das erlebt, Gott selbst öffnet Türen. Das heißt, sie haben auch erlebt, wie Gott Türen schließt, weil das nicht normal war, ja? Sondern Gott öffnet bewusst auch Türen. Und wenn er sie öffnet, dann kann da kommen, wer will. Diese Türen, solange Gott das schenkt, kann niemand schließen. Niemand anders kann diese Türen schließen. Und das gilt grundsätzlich auch für uns, dass wir von großen Verheißungen leben können. Hast du sowas gleich griffbereit, so eine Verheißung? Vielleicht hängt bei dir auch was über dem Schreibtisch oder über dem Spiegel im Bad oder sonst wo an der Haustür, wo du sagst, das ist so eine Verheißung, aus der lebe ich. Das ist ja schön, wenn wir sowas haben können, was uns auch durchträgt. Ja? Und falls du jetzt sowas nicht greifbar hast, es gibt so vieles, was man da nennen könnte. Die Verheißung, dass Jesus immer da ist, wo er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, also nicht nur sonntags, sondern auch montags und mittwochs und donnerstags und sowieso jeden Tag, immer und überall. Oder Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ja? Wir haben das auch gerade in dem Lied davor gesungen, wie wir geliebt sind. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Auch nichts, was wir machen, falsch machen, kann uns trennen von Gottes Liebe. Oder Vergebung. Das ist eine Verheißung. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung, auf die wir fest vertrauen können. Da steht eine Tür immer offen zur Versöhnung. Und natürlich haben wir diese Verheißung von einer Welt ohne Leid, ohne Krieg, ohne Tränen, in der Ewigkeit bei Gott. Auch nach diesem Leben hier, wo Gott immer bei uns ist, werden wir diese Verheißung haben können, dass wenn wir Jesus Christus vertrauen, dass wir mal auch immer bei ihm sein können. Und dann gibt es noch so Verheißungen, vielleicht die du so speziell als Einzelner hörst, für die Lebensentscheidungen, die wir treffen. Wo zeigen sich da offene Türen? Ich finde das ganz wichtig, dass wir nach sowas suchen. Wo findest du offene Türen im Beruf? Wo öffnet sich da was, wo du gerade vielleicht am Gucken bist oder du hast es erlebt, wie Gott Türen geöffnet hat in einen Beruf hinein, für eine Ausbildung, zu einem Partner hin, den du gefunden hast, für Familie, Kinder, Enkel und so weiter. All das hat was mit offenen Türen zu tun. Und das ist ja auch ein Thema als Gemeinde. Ich war vor kurzem in Altenburg in der Gemeinde, habe da gepredigt. Ich weiß nicht, ob ihr da so das immer mal so mitkriegt in der Nachbarschaft, aber ich fand das krass, wie viele Menschen aus der Ukraine dort jetzt sind in der Gemeinde aktuell. Ich war da zum Predigen und dann gab es einen russischen Übersetzer, ich musste immer so einen Satz, dann hat er das übersetzt und das war auch mal spannende Erfahrung. Ich kann ja überhaupt kein Russisch und das hat mich dann auch nicht irritiert, das immer nochmal zu hören oder so. Und keiner weiß, wie lange da noch diese offene Tür ist, dass da so viele Menschen auch in der Gemeinde sind, die gar nicht Deutsch können oder es jetzt gerade lernen. Und die Gemeinde hat natürlich dadurch ein großes Wachstum jetzt erlebt, aber du weißt eben nicht, da geht eine Tür auf. Wie lange wird das sein? Wir wissen das nicht. Aber immer wieder merken wir, Gott öffnet Türen. Und Gott sagt auch euch, dass ich habe euch eine Tür geöffnet. Und er macht das immer wieder. Wir haben das in Hermsdorf erlebt, zum Beispiel. Wir hatten jetzt im letzten Sommer, unsere Jugendlichen haben ein Sportcamp veranstaltet. Ihr habt das vielleicht so ein bisschen auch mitbekommen. Zumindest die ein paar Jugendliche hier in der Gemeinde waren da, glaube ich, auch so nicht ganz unbeteiligt dran. Und wir haben dann erlebt, wie so ganz kurzfristig da eben ganz, ganz viele Jugendliche aus der Ukraine dran teilgenommen haben, weil sich da eine Tür geöffnet hatte und das für die eine Chance war, da mitzufahren. Das hatten wir gar nicht in der Planung so drin. Das kam dann einfach und hat sich so ergeben. Immer wieder gibt es das, dass sich so Türen öffnen. Und das hat was mit Chance und mit Verheißung zu tun. Und für uns ist die Frage, wenn sich irgendwo eine Tür öffnet, gehen wir dann auch durch. Ihr habt es ja jetzt gerade gehört von Frank. Da öffnet sich gerade eine Tür, 16. April. Ne? Was machen wir dann damit? Da ist dann eine Abstimmung hinterher. Sagen wir dann, jawohl, das gehen wir an oder vielleicht auch nicht. Manchmal ist das auch eine schwierige Auswahl, die man da treffen muss. Das wisst ihr, denn wir haben ja nur kleine Kraft und wollen wir das wirklich machen? Türen öffnen sich ja auch nicht ständig, sondern manchmal, weiß nicht, wie du das so erlebst, passiert gefühlt jahrelang gar nichts. Und dann gibt es so Wochen, manchmal, da kommt so alles auf einmal und kommt alles ins Rollen und ganz viel ergibt. Und dann muss man aber auch ganz schnell Entscheidungen treffen. Ja? Nicht zuletzt so in der Corona-Zeit haben wir das erlebt, wie wir so ganz schnell Entscheidungen treffen mussten. Und dann hatte das auch ziemlich harte Konsequenzen. Ja? Und Gott will auch weiter Türen öffnen. Aber da erleben wir auch, und das ist der dritte Gedanke, eine große Abhängigkeit. Eine große Abhängigkeit. Denn wir haben ja nicht alles selbst in der Hand. Auch das sagt uns dieser Text, ja. Und noch ein Vers fand ich deswegen nochmal wichtig, weil er uns das Prinzip Gottes hier zeigt. Und zwar aus dem Alten Testament, aus Sacharja 4, Vers 6. Da heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Also nicht durch die große Kraftanstrengung, ja, sondern durch Gottes Geist. So was ganz Unscheinbares, dem wir noch nicht mal sehen können mit unseren Augen, soll hier was geschehen. Das Ziel von Gott ist nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die alle Ressourcen hat und alles Geld der Welt hat und alles damit machen kann, was sie selber will, sondern eine geisterfüllte Gemeinde. Ja, wo Gott auch Möglichkeiten hat, bei uns offene Türen zu finden, uns dahin zu schicken, wo er das möchte. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass wir eine große Gemeinde sind. Das ist immer die Frage, was heißt groß? Ja, aber dass wir ihm diese Größe zugestehen, dass er wirken kann. Eine Gemeinde, die sich abhängig weiß und die sich auch so verhält, so wie das zum Beispiel auch in einem der bekanntesten Lieder von Paul Gerhardt beschrieben wird. Ich fand das so treffend, dass ich euch das nochmal mitgebracht habe hier. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so gleich kennt, das Lied, aber ich glaube, vielen ist das sehr bekannt. Da heißt das, dem Herrn musst du trauen, wenn dir's soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Ich habe das in letzter Zeit nochmal sehr eindrücklich gemacht, diese Erfahrung, dass es erbeten sein muss. Manche Dinge müssen erbeten sein. Vielleicht hast du das auch schon mal so erlebt. Da haben sich Dinge überhaupt nicht eröffnet, bis ich wirklich mal innegehalten habe, gebetet habe und dann zack, ging das auf einmal, ja? Vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon öfter mal gemacht, wo wir merken, ja, stimmt, weiß ich doch eigentlich, ne? Warum habe ich das noch nicht so verinnerlicht? Und beten wir eigentlich so, dass alles von Gott abhängt? Auch für offene Türen, für Gelegenheiten, auch für Menschen, für Erntearbeiter, wenn ihr so wollt, in der Gemeinde oder für andere Dinge in deinem eigenen Umfeld. Vieles ist ja menschlich nicht machbar und das ist ja auch gar nicht immer schlimm. Aber kleine Kraft bedeutet eben auch nicht, dass es egal ist, was wir machen. Das habe ich ja schon gesagt, denn, das ist hier auch nochmal wichtig, in diesem Vers aus Offenbarung 3, da heißt es dann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet, heißt es dann noch am Ende. Und das möchte ich nochmal kurz mit euch drüber nachdenken, weil die Frage ist, was ziehen wir eigentlich da für uns raus? Da geht es darum, mein Wort bewahrt, sagt Jesus hier. Wie macht man das denn? Bewahren kann man jetzt so feststellen, vielleicht wie in einem Museum. Ja, wir haben da so eine Bibel. Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich noch so eine klassische Bibel, die hier vorne irgendwo nicht mehr, ne? Bei uns gibt es das noch in Hermsdorf, ja, so eine Altarbibel. Ja, die haben wir schön bewahrt, da wird nie draus gelesen, ja. Also so praktisch, habe ich in 10 Jahren nicht einmal so wirklich erlebt. Und da bewahren wir Dinge manchmal, stellen sie aus wie im Museum, aber es ist gar kein Lebensmittel. Ja? Das ist ja manchmal auch so verrückt, was wir so für Bibelübersetzungen nutzen. Ich weiß nicht, ob hier jemand noch von euch was liest, was älter als Luther 1912 ist oder sowas. Ja? Aber wenn man jetzt so hört, mein Wort bewahren, oh, da müssen wir ja die Sachen bewahren, wirklich nichts anrühren davon. Das muss alles noch die gleiche Übersetzung sein wie damals und so weiter. Das ist gar nicht gemeint, oder? Das ist uns hoffentlich auch klar, dass wir irgendwie, Jesus spricht so in einem Gleichnis davon, wo jemand so einen Schatz einfach nur im Boden vergräbt und einbuddelt und sagt, ich bewahre das einfach nur, damit es nicht wegkommt. Und hinterher kommt raus, das war überhaupt nicht das, was Gott gemeint hat damit, sondern zum Beispiel, wenn wir an Gottes Wort denken, geht es darum, dass wir die Verständlichkeit davon bewahren, dass Menschen das noch verstehen. Und dann ist Luther 1912 vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja? Deswegen ist das so ein Ringen darum, was Jesus Folgen eigentlich heute bedeutet. Das bedeutet das Bewahren. Was macht für euch eine Lebendigkeit bewahrende und Jesus bekennende Gemeinde aus? Was bedeutet das, dass wir uns den Auftrag bewahren, den Jesus uns mal mitgegeben hat? Dass wir nicht nur ein Museum sind für eine Frömmigkeit, die es früher mal gab, sondern dass wir eine lebendige Gemeinde sind, wo Menschen heute sehen können, das heißt es, wenn ich heute Jesus nachfolgen möchte. Und deshalb heißt es hier auch, meinen Namen nicht verleugnet. Das ist ja manchmal sowas, da geht es auch um Worte, was ich sage, aber nicht nur. Sondern verleugnen kann ich ja auch, wenn ich immer wieder ankündige, ja, Jesus ist mir so wichtig, aber eigentlich habe ich nie Zeit für ihn. Ja, das kann auch verleugnen sein, dass ich dann vor Dingen weglaufe, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wenn ich eine offene Tür sehe, aber ich gehe einfach nicht durch und nicht durch und nicht durch. Und genau wie in einer Freundschaft, wo du das Gefühl hast, alles hängt immer nur von mir ab, wenn ich mich nicht melde, kommt da nichts zurück, ist das genauso das wo Jesus möchte, dass es von beiden Seiten gewollt ist, dass wir ihn nicht verleugnen, auch dass er unser Freund ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, ganz praktisch. Da geht es also nicht nur ums Reden. Und darum meine Frage an dich, wo wäre das für dich neu dran, in diese Abhängigkeit zu gehen, mal wieder was zu riskieren für Jesus? Wann hast du zuletzt wirklich gebetet, Jesus, ich gehe jetzt aus dem Haus und wenn du das möchtest, zeig mir doch mal, mit wem ich heute ins Gespräch kommen soll? Ja, wann hast du das zuletzt gebetet? Das ist ja ein Risiko, oder? Und wann hast du das letzte Mal Geld für Gott gegeben, wo du wusstest, ich gehe jetzt ins Risiko, ich weiß nicht, ob das dann am Ende alles reichen wird, aber ich vertraue da einfach mal drauf. Wann hast du zuletzt dieses Risiko gewagt, in die Stille zu gehen, vielleicht ins Gebet, einfach zu sein, statt einfach nur irgendwas zu machen? Wir haben das gemerkt, wir hatten jetzt am Donnerstag so einen Gemeindeabend bei uns in Hermsdorf, wo wir nochmal auch über diesen Text nachgedacht haben. Und ich habe gemerkt, das Thema Gebet, das war sowas in allen Gesprächsgruppen, die wir hatten, hat es voll durchgeschlagen. Man hätte sich da über viele Themen unterhalten können an dem Abend, aber es war bei vielen war das Thema Gebet. Ich glaube auch, weil das so viel dranhängt auf dieser persönlichen Ebene mit Jesus, wie wir mit ihm vertraut sind. Ja, so ist Frömmigkeit auch, wie wir das leben, diese Beziehung. Und wir haben gemerkt, ey, da kämpfen wir eigentlich alle und wir müssen uns mal neu Gedanken machen, wie wir das neu anheizen können bei uns, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja? Dass das irgendwo wichtig ist in unserem Alltag, dass wir alles von Gott erwarten, uns aber auch mit Leidenschaft so einsetzen für die kleinen Dinge, die wir tun können, in großer Treue und auch mit Liebe. Also wir leben in einer großen Abhängigkeit, wir sollen mit seinen Möglichkeiten rechnen und soll auch umso mehr dann zeigen, wir sind nicht selber groß oder großartig, sondern wir haben einen großen Gott. Das ist der vierte Gedanke, ein großer Gott. Gott ist alles möglich, alles. Das ist jetzt so groß, das kann man dreimal hören und ich weiß nicht, ob wir das je verstehen können, aber Gott ist der Einzige, wenn wir begrenzte Kraft haben, der Einzige, der unbegrenzte Möglichkeiten hat. Unbegrenzte Möglichkeiten. Und das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ja. Er ist und bleibt die Schlüsselfigur in der Geschichte. Was heißt er hier? Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Also hier ist so dieser Vergleich, der Schlüssel Davids, ja. Das ist so ein gewisses Bild und das spielt auch so ein bisschen mit rein. Vielleicht habt ihr es vor Augen, Offenbarung 1,18, da heißt es über Jesus, dass er auch den Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Gemeint ist, Jesus hat den Schlüssel zum Leben hin. Ja, das ist gemeint. Sogar darüber hat er die Schlüsselgewalt. Und das meint, an Jesus kommt niemand vorbei. Das ist diese Abhängigkeit hier. Er ist so groß, du kommst nicht dran vorbei. Darum ist Anbetung zum Beispiel so wichtig, weil er das verdient. Weil er so groß ist, dass wir nichts anderes können, als vor ihm knien und ihn anzubeten. Und auch, weil uns das deutlich macht, was unsere Rolle ist und was seine Rolle ist. Wir müssen nicht selber Gott spielen, sondern wir dürfen wirklich abhängig sein von ihm. Das ist gewollt. Und trotzdem lädt er uns ein, dass wir verbunden mit ihm leben. Das ist auch ein Ausdruck davon, wenn wir heute Abendmahl feiern, ja, dass wir abhängig sind davon, was er tut. Und dann ist ihm wichtig, denke ich, auch was in den anderen Sendschreiben noch so anklingt. In Laodicea wird das ja angesprochen, wo es heißt, du bist weder kalt noch warm, ja, sondern da soll eine Liebe da sein. Diese Beziehung, die soll echt sein, nicht nur irgendwie so was Lauwarmes, was so vor sich hin plätschert, sondern dass wir alles von ihm erwarten. Von dem Gott, der alle Möglichkeiten hat und die Macht hat, Türen zu öffnen und damit wir auch mit unserer kleinen Kraft sehen können, dass die ausreicht, wenn wir das tun, was er von uns möchte. Ich glaube, dass wichtig ist zu verstehen, dass Jesus gar nicht will, dass wir große Kraft haben, damit wir uns nicht selber was darauf einbilden, sondern wirklich in dieser Abhängigkeit auch bleiben. dass wir aus den großen Zusagen lernen können und leben können, die er für uns hat. Und wir singen gleich ein Lied, da geht es um dieses Bild vom Hirten, der uns leiten möchte. Und dass wir natürlich irgendwo sind in Sichtweite und in Hörweite von ihm. Und Schafe sind jetzt nicht besonders produktive Tiere, oder? Kann man nur wirklich nicht sagen, ja, da kommt einmal im Jahr vielleicht Fell raus oder so und weiß nicht, wie viel Schafmilch, nur so kenne ich mich nicht so aus. Aber da geht es einfach mehr darum, dass sie morgens und abends die Tür finden, ja. Dass man noch weiß, wer der Herr ist und dass wir ihm folgen und dass er uns den Weg weist. Wunderbare Hirt. Lasst uns das neu singen und lasst uns das neu vor Augen halten, dass wir wirklich ganz von ihm leben können und dass wir in dieser Abhängigkeit von ihm leben dürfen.